Kurz bevor ich die Predigt starte, ein Wort der Ermutigung weitergeben an jemanden. Du hast dir ist bewusst, dass du gestern oder die letzten Tage irgendwas richtig falsch gemacht hast, irgendwas echt Doofes gemacht hast und sitzt jetzt hier mit Schuldgefühlen. Und ich habe vorhin einfach das Wort Gnade so gehört und ich glaube, dass der Herr dir sagt einfach, hey, ich möchte dir meine Gnade schenken. Ich möchte dir meine Gnade schenken. Egal, was da gestern oder diese Tage jetzt war, es war auch noch eine andere Person irgendwie involviert. Ich möchte dir und der anderen Person echt meine Gnade schenken. Nimm die bitte einfach an in diesem Gottesdienst, gerade jetzt. Ich bin ein gnädiger Gott und ich habe dich so lieb. Und ich bin weit entfernt davon, dich zu verurteilen. Schön, dass du da bist und meine Gnade gilt dir. Genau, nimm das echt für dich, wenn du das bist. Vielleicht sind es auch mehrere Leute, die das betrifft. In der Predigtreihe sind wir jetzt im zweiten Teil. Alte Spuren, neue Wege. Nico hat letzte Woche angefangen damit. Und da geht es letztlich um diese große Reise. Reisen ist ja nicht jedermanns Sache so, auch gerade so sehr lange Reisen. Aber das Volk Israel, da lesen wir im Alten Testament, die mussten 40 Jahre lang reisen und unterwegs sein. Nun, die haben sich dann natürlich auch daran gewöhnt und wurden auch so ein Nomadenvolk, logischerweise. Aber manch einer von uns denkt, oh nein, 40 Jahre reisen, das ist ja der Horror. Naja, so war es auf jeden Fall. Und dieses Volk Israel, Gottes auserwähltes Volk, es war auf dieser Reise in das neue Land hinein und Gott hat ihnen das versprochen. Die sind aus Ägypten rausgekommen, dort hat Gott sie befreit auf wunderbare Weise. Und nun waren sie da unterwegs. Das neue Land, von dem haben wir letzte Woche gehört, das war, wo sie dann schon davor standen und kurz davor waren, das einzunehmen. Und da waren die Gläubigen, die glaubenden Kundschafter und die nicht so Glaubenden. Und die waren gegeneinander und die 10 Nichtglaubenden hatten erstmal die Übermacht. Und dann gab es eine extra Runde von 40 Jahren durch die Wüste für das ganze Volk. Aber auf diesem Weg, den das Volk Israel gehen musste, da haben sie Gott erlebt. Da sind sie durch Höhen und durch Tiefen gegangen. Gottes Wunder, besondere Dinge, aber auch Tiefpunkte, Verzweiflung. Und sie haben manche Lebenslektionen gelernt. Und jetzt heute, wir im 21. Jahrhundert, wir können davon profitieren. Es wurde aufgeschrieben für uns, dass wir lernen Lektionen auch für unser Leben. Auch wir sind auf einer Reise in unserem Leben und auch wir können lernen und müssen auch nicht alle Fehler wieder machen, die das Volk Israel gemacht hat damals. Heute in der Geschichte befinden wir uns ungefähr einen Monat nach der Befreiung aus Ägypten in der Wüste Sin, arabische Halbinsel. Das Volk Israel war unterwegs und das Essen ist knapp geworden. Und sie haben geklagt und gemurrt und gesagt, Mose, unser Anführer, das Essen wird wenig, wird knapp, wir haben Hunger, wir brauchen was zu beißen, mach was. Und haben auch richtig gemeckert und gesagt, wären wir doch bloß in Ägypten geblieben, da war es doch viel besser. Was machen wir hier? Jetzt reisen wir hier rum. Das war doch viel besser. Nun, die klagen und sind richtig sauer. Mose weiß eigentlich auch nicht, was er machen soll, aber Gott sei Dank, Gott hört mit. Und Gott spricht zu Mose. Das lesen wir jetzt. Ich werde für euch Brot vom Himmel regnen lassen. Die Israeliten sollen jeden Tag vors Lager gehen und so viel davon auflesen, wie sie für den jeweiligen Tag brauchen. Auf diese Weise will ich prüfen, ob sie meine Anweisungen befolgen oder nicht. Am sechsten Tag sollen sie das, was sie eingesammelt haben, zubereiten. Und es wird doppelt so viel sein wie an den anderen Tagen. Mose und Aaron sagten zu den Israeliten, heute Abend werdet ihr merken, dass der Herr es war, der euch aus Ägypten geführt hat. Morgen früh werdet ihr die Herrlichkeit des Herrn sehen. Er hat eure Klagen gehört, die sich gegen ihn gerichtet haben. Denn wer sind wir schon, dass ihr uns Vorwürfe macht? Und Mose fuhr fort, der Herr wird euch am Abend Fleisch zu essen geben und am Morgen Brot, bis ihr satt seid, denn er hat euer Jammern gehört. Wer sind wir schon? Ja, eure Klagen richten sich gegen den Herrn, nicht gegen uns. Und dann erscheint Gott dem Volk Israel und spricht aber auch wieder zu Mose, ihr bekommt Fleisch und Brot, ich versorge euch. Und siehe da, am selben Abend ein Vogelschwarm, die Wachteln lagern sich in und um das Lager und sie können ganz leicht gefangen werden und geschlachtet werden und es gibt erstmal Fleisch. Fleisch für das ganze Volk. Am nächsten Morgen liegen auf dem Boden rund um das Lager Körner und die Israeliten fragen sich, was ist das denn? Und es wird ihnen erklärt, nun das ist die Nahrung, das Brot des Himmels, das ist das, was Gott angekündigt hat. und die Körner liegen da wie Tau auf dem Boden. Und eine konkrete Anweisung, jeder soll einen Krug sammeln, das war ungefähr 2 Liter, so ein Gefäß, und immer nur für einen Tag, und am 6. Tag soll man doppelt so viel sammeln, weil am Sabbat, am 7. Tag soll man ruhen, soll man nicht arbeiten, soll man kein Essen sich holen. Manche von den Israeliten vertrauen Gott nicht und sie sammeln mehr, die haben Angst, dass es nicht ausreicht. Am nächsten Tag ist das Manna, so wird das genannt, voller Maden. Es stinkt, man kann es nur noch wegwerfen. Also tatsächlich nur für einen Tag haltbar. Ebenso gehen manche am Sabbat raus, am 7. Tag, und sie denken, oh, auch heute muss doch was zu finden sein. Nein, da ist nichts, so wie Gott es gesagt hatte. Auf diese Weise hat Gott 40 Jahre lang sein Volk mit Nahrung versorgt. Und dann, und das ist abschließend hier der Text, die Israeliten nannten die Körner Manna. Sie waren hell wie Koriandersamen und schmeckten wie Honigkuchen. Dann sagte Mose zu den Israeliten, der Herr befiehlt Folgendes, bewahrt einen Krug Manna für eure Nachkommen auf. Auf diese Weise werden sie das Brot sehen können, das ich euch in der Wüste zu essen gab, als ich euch aus Ägypten führte. Mose beauftragte Aaron, fülle einen Krug mit Manna und bewahre ihn im Heiligtum auf, als Erinnerung für die kommenden Generationen. Wie der Herr es Mose befohlen hatte, stellte Aaron den Krug später zur Aufbewahrung zu den Gesetzestafeln in die Bundeslade. 40 Jahre lang ernährten sich die Israeliten von Manna, bis sie an der Grenze von Kanaan in besiedeltes Gebiet kamen. Ein Krug ist der 10. Teil eines Eva. Das ist eine Maßeinheit. Und wir sehen hier, Gott versorgt sein Volk. Gott versorgt das Volk, das er sich ausgesucht hat. Und er offenbart sich immer wieder in der Bibel mit diesem Namen auch im Hebräischen, Yahweh Jireh, der Herr, mein Versorger. Gott versorgt. Er liebt uns, deswegen kümmert er sich um uns. Das ist ganz einfach. Er liebt uns Menschen, er liebt die, die er sich erwählt hat. Und er kümmert sich um diese Menschen. Das Volk Israel hat es erlebt. Wir wissen nicht genau, wie viele Leute es waren. Es gibt da ganz verschiedene Schätzungen. Die einen sagen, es war eine Riesenzahl von 2,5 Millionen Menschen. Eine gigantische Nummer. Andere sagen, nee, das waren nur 40.000. Egal, es waren richtig viele. Es waren richtig viele, ein großes Volk, was unterwegs war. Und sie haben es erlebt, dass Manna kam, zuverlässig für 40 Jahre. Ebenso immer wieder diese Fleischrationen. Und das ist interessant, hier das Natürliche und das Übernatürliche zusammenzubringen und es zu sehen, weil diese Vögel, diese Wachteln, die flogen tatsächlich immer wieder dort drüber und tun das wahrscheinlich heute auch noch und lagern sich dort in der Sinai-Halbinsel. Und die sind auch wirklich leicht zu fangen. Aber es ist nicht so eine große Menge, dass so viele Leute satt werden können. Und auch das Manna, von dem Manna wird gesagt, es ist wie Koriandersamen und es ist so wie dieses Harz Bedolach. Manche sagen, es ist das Harz des Tamariskenbaums, der in der Gegend dort auch häufig vorkommt. Manche sagen, nein, es sind die Blattläuse und die scheiden da was aus nachts und das sieht aus wie Tau und das ist das, was man essen kann. Nun, es ist nicht ganz geklärt. Auf jeden Fall ist klar, dass eine so große Menge des Volkes Israel niemals von ein paar Blattläusen ernährt werden könnte oder auch von ein bisschen Harz, was da runterkommt von den Bäumen. So, deswegen kann man schon sagen, das Brot des Himmels, das passt schon, diese Bezeichnung, was Gott hier sagt. Das Brot des Himmels, was Gott seinem Volk gegeben hat. So interessant ist jetzt, dass Gott die Versorgung verknüpft mit einem Gehorsamstest. So nenne ich das mal. Also, er sagt, ja, ich versorge euch, aber er gibt auch konkrete Anweisungen. Er kippt nicht einfach tonnenweise Manna vom Himmel und sagt, so, das ist jetzt für die 40 Jahre, jetzt macht mal und ich habe meine Ruhe. Sondern ganz konkret sagt er, hey, es ist für einen Tag. Jede Person soll für einen Tag das Manna sammeln. Nur 2 Liter, diesen Krug voll machen, das war's, das reicht. Also auch jeden Tag sammeln, jeden Tag rausgehen. Und man muss vertrauen, dass es für jede Person ausreicht, egal wie stark oder schwach einer ist. Der, der wenig gesammelt hat, heißt es in der Bibel, hat nachher am Ende genauso viel gehabt, wie der, der viel gesammelt hat. Das heißt, die Schwachen und die Starken hatten alle gleich viel am Ende. Man musste also vertrauen auch, ja, dass es für alle ausreicht, das ganze Manna, was da liegt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Also bei meiner Frau und mir war das so, als wir frisch verheiratet waren, da haben wir dann auch der Einfachheit halber gedacht, komm, wir essen aus einer Schüssel zusammen. Ja, das ganze Mittagessen irgendwie war ja eben Topf oder die Salatschüssel. Und dann haben wir gedacht, komm, sparen wir uns ein bisschen Geschirr waschen, hatten auch noch keine Spülmaschine. Und haben aber nach kurzer Zeit gemerkt, oh, das ist doch keine gute Idee. Weil da gibt's diesen bekannten Futterneid, wo man immer schneller wird beim Essen und denkt irgendwann, oh, hoffentlich kriege ich genug. Hoffentlich isst mein Partner nicht mehr als ich. Und irgendwie hatte jeder diese Angst, es hat sich so hochgeschaukelt. Nun, ganz ehrlich, wer von euch, von den Ehepaaren kennt das? Also ein paar. Okay, ich bin nicht ganz alleine. Alles klar. Wir haben uns entschieden, dass wir dann nach kurzer Zeit auch ganz normal ordentlich auf getrennten Tellern essen. Und es ist doch ein bisschen angenehmer und entspannter. Ja, aber so, ne, das, so mussten Leute wirklich auch tatsächlich vertrauen, dass das ausreicht für alle. Also dass Gott das gerecht macht und dass es alles System hat und dass das Maß, was Gott gegeben hat, echt ein gutes Maß war. Und ein Gehorsamstest war auch, am siebten Tag sollte nichts gesammelt werden. Gott hat gesagt, hey, der siebte Tag ist der Sabbat. Das ist meine Schöpfungsordnung, die ich gegeben habe. Es ist nicht nur einfach irgendwie, um Leute zu knechten, um ihnen die Arbeit wegzunehmen, ja, und zu sagen, hey, Leute, meine Menschen sollen ein bisschen geärgert werden. Nein, er sagt, der siebte Tag, es ist ein Ruhetag, es ist ein Lebensprinzip. Es ist gut, diesen siebten Tag zu halten. Deswegen gibt's da auch kein Essen einzusammeln. Im Neuen Testament, ich habe eine Parallele gefunden, klingt es ungefähr so. Es sind ganz bekannte Verse, die Jesus bringt. Macht euch also keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir essen? Was sollen wir trinken? Was sollen wir anziehen? Denn um diese Dinge geht es den Heiden, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel aber weiß, dass ihr das alles braucht. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Wir sollen uns keine Sorgen machen, sagt Jesus Christus zu uns. Mach dir keine Sorgen. Und dahinter steht die Aussage, Gott der Vater versorgt seine Leute. Er versorgt sein Volk. Er versorgt die, ganz konkret, die zuerst nach seiner Gerechtigkeit trachten, nach seinem Königreich trachten. Er versorgt die, die sich zu ihm stellen, die sagen, Jesus, du bist meine Nummer eins. Ich habe alles auf die Jesuskarte gesetzt. Ich folge dir hundertprozentig. Diese Menschen können sicher sein, Gott versorgt. Und wenn du so einer bist und heute hier sitzt, dann darfst du sicher sein, Gott versorgt. Er lügt nicht. Er lässt einfach nicht nur Dinge in sein Wort aufschreiben und sagt, ach, aber heute ist das anders oder so. Gott ist treu und zuverlässig. Er versorgt. Ja. Und wenn du sagst, oh, aber bei mir ist Jesus nicht Nummer eins in meinem Leben. Er ist nicht der Herr. Ich trachte nicht nach seinem Königreich zuerst. Ich lebe eigentlich mehr für mich. Dann hast du die Möglichkeit, das zu ändern und in diesen Frieden zu kommen. Weil es ist Frieden, zu wissen, da ist jemand, der mich versorgt. Das bedeutet, Frieden in unserem Herzen zu haben. Nun, was wir sehen, ist, dass Gott sich eine vertrauensvolle Beziehung wünscht. Und ich glaube, deswegen setzt er hier diesen Gehorsamtest mit rein. Deswegen gibt er nicht nur einfach Manna von der Erde runter und sagt, hier, jetzt esst mal. Sondern er gibt diese Gehorsamsschritte mit rein und sagt, ich will Beziehung. Und ich will mit euch in Kontakt sein. Und es ist nötig wirklich für das Volk Israel, aber auch für uns, dass wir in dieser Beziehung gehorsam lernen. Lernen, Gott zu gehorchen und letztlich ihm zu vertrauen, dass er es wirklich gut meint mit uns. Dass wenn er sagt, sammel das Manna nur für einen Tag, es ist eine tägliche Sache, dass wir sagen, ja Herr, okay, du hast das so festgelegt, dann ist es so, dann ist es eine tägliche Sache. Dass wir ihm auch vertrauen, dass er mit genügend versorgt. Dass wir nicht in dieser Angst sind, oh, es reicht nicht, sondern nein, Gott, wenn du gesagt hast, du versorgst mit genügend, dann ist es auch wirklich genügend. Dass es gerecht ist, dass der Schwache genauso viel hat wie der Starke. Dass alle genug haben und alle gleich viel auch haben. Und auch das Gebot des Sabbats, dass es ein Gebot des Lebens ist. Dass es segensreich ist, den siebten Tag zu ruhen und nicht zu arbeiten. Dahinter steht dieses Vertrauen, dass Gott es immer gut mit uns meint. Das ist das Allerwichtigste. Das steckt so, ist so die Basis davon, dass wir wirklich Gott vertrauen. Ja, Gott, du meinst es immer gut. Du bist kein launischer Gott, heute so, morgen so. Du bist immer gut und ich kann mich dir anvertrauen. In der Bibel legt Gott seine Prinzipien für das menschliche Leben sehr genau da, sehr gut da. Wir können darüber viel studieren, viel forschen. Was Beziehungen zu anderen Menschen angeht, was Finanzen angeht, was das Königreich Gottes angeht. Er legt sein Lebensplan für uns Menschen sehr gut dar. Und es ist segensreich, wenn wir danach leben, nach diesen Prinzipien Gottes, die wir im Wort Gottes sehen. Es ist total segensreich. Aber diese Prinzipien bringen uns nicht näher zu ihm. Das sind zwei ganz verschiedene Dinge. Und leider verwechseln viele Menschen das. Die denken, ich halte die Prinzipien ein oder auch Gebote von Gott ein, und denken, dann gefalle ich ihm und dann komme ich irgendwie ihm näher. Überhaupt nicht. Du kommst Gott keinen Schritt näher, indem du Gebote einhältst. Sondern es ist eine Beziehung, die er sich wünscht. Es ist diese Beziehung, mit der alles anfängt. Und danach verstehen wir, ach, diese Gebote von ihm, diese Prinzipien, es ist der Segen. Es ist der Segen, der in mein Leben reinkommt. Und dann leben wir danach. Gott zu gehorchen heißt wirklich leben. Ja. Und es heißt auch, sich Umwege zu ersparen, die man sonst gehen würde. Jesus hat das auch sehr interessant formuliert, sage ich mal, in Johannes 15, Vers 14. Da hat er Freundschaft mal ganz neu definiert. Ihr seid meine Freunde, sagt Jesus, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Und das ist nicht eine normale Freundschaft, die wir zwischen Menschen haben. Ja, aber Jesus ist auch nicht in dem Sinne normal. Er ist zwar Mensch geworden, er ist auf unsere Augenhöhe gekommen, er hat sich klein gemacht, aber wir wissen, er ist auch Gott. Und in dieser Freundschaft ist es eben so, dass er bestimmen darf und Anweisungen geben darf. Jesus spricht dann, und das ist die Parallele zum Neuen Testament, von sich selbst als dem wahren Manna, als dem Brot des Lebens. Johannes 6, da sagt er, ich bin das Brot des Lebens. Eure Vorfahren, die in der Wüste das Manna gegessen haben, sind gestorben. Hier aber ist das wahre Brot, das vom Himmel herabkommt. Wer davon isst, wird nicht sterben. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er ewig leben. Dieses Brot, das ich ihm geben werde, ist mein Fleisch. Ich gebe es hin für das Leben der Welt. Das ist eine gewaltige Aussage. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin besser als das Manna damals. Wer von mir isst, wer an mir teilhat, er wird ewig leben. Das ist seine Aussage, das ist seine Behauptung. Und dann kündigt er an, ich werde mein Leben geben, mein Fleisch geben für das Leben der Welt. Ich werde mein Leben geben und werde die Schuld der Welt auf meine Schultern nehmen. Ich werde all die Sünde wegnehmen, ich werde all das Trennende wegnehmen, was zwischen Gott und Mensch steht. Ich werde am Kreuz dafür sterben, damit die Menschen frei sind, damit jeder ewig leben kann. Und das hat er nicht nur angekündigt, er hat es kurz später auch getan. Er hat es nicht nur gelehrt, er hat es auch gelebt. Jesus ist tatsächlich dann an diesem Kreuz von Golgatha gestorben und er hat unsere Sünde, unsere Schuld auf sich genommen. All das, was uns von Gott, dem Vater, getrennt hat, all das Böse, all die Lasten, all die Verzweiflung, all den Schmerz, all das trägt er an diesem Kreuz. Er nimmt es auf sich und er sagt zu dir und zu mir, du bist frei. Mein Sohn, meine Tochter, du bist frei. Ich spreche dich frei. Mein Freund, du bist frei. Und wir können daneben stehen, wir können dann neben diesem Kreuz stehen und sagen, ja, er trägt meine Strafe. Er trägt die Strafe für meine Sünde. Ich bin frei, ich lebe ewig. Und so, wenn wir das annehmen, essen wir vom Brot des Lebens. Essen wir und haben Teil an Jesus Christus. Und so wirbt Gott der Vater um unser Vertrauen. Er wirbt, ja, ich möchte sagen, nicht nur um unseren Gehorsam, sondern um unser Vertrauen und um unsere Hingabe. Er sagt, schau mal, ich habe alles gegeben. Ich habe meinen geliebten Sohn Jesus gegeben. Ich habe ihn auf diese Erde geschickt. Ich habe ihn gesandt. Ich habe ihn am Kreuz sterben lassen. Ich habe ihn losgelassen. Das war mein riesiger Schmerz, meinen Sohn loszulassen. Und ich habe all das gemacht, weil ich dich im Blick hatte, weil ich dich retten wollte, weil ich dich zu mir ziehen wollte. Deswegen habe ich meinen Sohn Jesus gegeben. Deswegen habe ich diesen Schmerz ertragen, mich von meinem Sohn zu trennen. Für dich, für dich, für dich, für dich, für jeden von uns. Das ist die Liebe, mit der er wirbt um uns. Das ist die Liebe, mit der er dauernd um unsere Herzen wirbt. Und hier spielt es keine Rolle, ob du sagst, oh, ich bin ganz neu hier und ich kenne Jesus noch nicht persönlich, oder ob du sagst, doch, ich kenne ihn schon, bin schon eine Weile mit Gott unterwegs. Das ist, was er für uns gemacht hat. Mit dieser Liebe wirbt er täglich um unser Herz. Täglich um unser Herz. Und die gute Botschaft ist, jeder kann dieses Geschenk im Glauben annehmen. Jeder kann von diesem Brot essen. Das Brot ist nicht für ein paar privilegierte Leute. Das Brot ist nicht für die Allerheiligsten unter uns. Das Brot ist für jeden von uns. Und Gott schenkt dir den Glauben, das anzunehmen. Du kannst glauben, wenn du möchtest. Es ist immer eine Entscheidung, es ist eine Frage des Willens. Möchtest du das nehmen? Möchtest du das glauben? Möchtest du dich Jesus anvertrauen und dich ihm hingeben? Gott möchte Beziehung. Es ist einfach seine große Agenda. Er will Beziehung und nichts anderes. Er sucht nicht Menschen, die alles richtig machen. Er sucht nicht nach diesen Menschen. Er gibt uns Prinzipien, ja, dass wir leben können, dass es gut ist für uns. Und wir entdecken, jawohl, das sind gute Prinzipien. Aber was er sucht, sind Menschen, die mit ihm in einer Beziehung leben. Dafür ist Jesus gestorben. Ja, dafür ist er gestorben, dafür hat er sein Blut gegeben. Und Beziehung heißt ganz praktisch im Alltag Zeit. Jemand, mit dem ich in einer Beziehung bin, dem gebe ich Zeit. Jemand, der mich liebt und den ich liebe, dem gebe ich einfach Zeit in meinem Alltag. Und wisst ihr, ihr Lieben, so, das ist diese Zeit, die wir brauchen täglich mit dem Wort Gottes. Gott liebt es, zu uns zu sprechen. Er liebt es, unser Herz zu berühren. Und das macht er zuallererst durch dieses Buch, durch die Bibel. Da spricht er in unser Herz hinein. Und auch durch den Heiligen Geist spricht er zu uns. Aber dann müssen wir uns auch hinsetzen und eine Weile ruhig sein. Und es ist nicht dieses 5-Minuten-Gebet, Herr, segne mich und diesen Tag und alles, was passiert, Amen, tschüss. Sondern Beziehung ist anders, wisst ihr? So wie wir auch miteinander in Beziehung sind. Das ist anders. Und ich möchte hier kein Maß vorgeben und sagen, so und so viel Zeit musst du verbringen mit Gott, aber ich möchte einfach dein Herz umwerben im Namen von Jesus, zu sagen, hey, ich wünsche mir, sagt Jesus, ich wünsche mir, mit dir Zeit zu verbringen. Ich will mit dir sprechen. Am liebsten jeden Tag will ich mit dir sprechen. Ich will meinen Geist mit dir teilen und mein Leben mit dir teilen. Ich will Zeit mit dir haben. Dafür bist du gemacht, dafür habe ich dich geschaffen, dafür habe ich dich gerettet, dass wir Zeit miteinander haben. Und es sind diese zwei Dinge. Es ist das eine, dass wir natürlich alles mit ihm zusammen machen können und so nebenbei Gott mit reinnehmen können. Und es ist total gut und richtig. Aber es kommt immer von einer Basis der Qualitätszeit, wo wir die Zimmertür abschließen oder was auch immer und sagen, ich bin alleine mit meinem Herrn und ich spreche mit ihm und er spricht mit mir. Ihr Lieben, das ist die Quelle des Lebens, das ist die Zelle des Lebens, möchte ich sagen, aus der alles beginnt. Diese Welt kann uns keine Nahrung für den inneren Menschen geben. Vielleicht haben es viele von uns schon probiert. Es gibt so diese drei großen Punkte, von denen man allgemein sagt, das sind so die großen Ersatzgötter dieser Welt oder auch vielleicht unserer Welt so. Und das ist die Macht. Manche Menschen streben nach Macht und versuchen, so zufrieden zu werden. Sagen, wenn ich genug Kontrolle habe über andere Menschen oder über Dinge, dann fühle ich mich gut und sicher. Das gibt mir Zufriedenheit und Sicherheit. Manche suchen nach Reichtum und sagen, wenn ich genug Geld habe, mein Konto groß genug ist, mein Bankkonto, dann fühle ich mich sicher und geborgen, dann geht es mir gut. Das ist mein Gott, den ich verehre. Und andere sind mit dem Thema Sexualität und Beziehung unterwegs und sagen, oh, wenn ich da viel erlebe und wenn es mir da gut geht, dann habe ich alles, was ich brauche. Egal was es ist von diesen drei großen Punkten, oder vielleicht sind es auch Abweichungen davon. Aber ich möchte dich einladen, dass du die Sache auf dem Altar legst heute, an das Kreuz bringst heute und sagst, heute entscheide ich mich, vom Brot des Lebens zu essen und es wirklich mein Brot des Lebens sein zu lassen. Nichts anderes mehr zu nehmen, nichts anderem nachzujagen, sondern zu sagen, Jesus, du bist alles, was ich brauche, wie wir es im Bibelvers gehört haben. Wenn ich ihn habe, habe ich alles. Wenn ich ihn habe, habe ich genug. Ich möchte uns heute so hineinrufen und aufrufen zu einer Beziehung mit Jesus Christus. Das ist eine sehr simple Botschaft, ja, gerade für die, die jetzt schon öfter kommen und schon lange hier dabei sind. Aber wisst ihr, es geht uns allen neu. Wir sind geschaffen für eine Beziehung mit dem lebendigen Gott. Wir sind geschaffen, nicht in erster Stelle ihm zu dienen, viel zu machen, die Regeln zu erfüllen. Wir sind geschaffen für eine Beziehung mit ihm, dem lebendigen Gott. Das ist unsere Bestimmung. Und wir sind glücklich und gesegnet, wenn wir da drin leben, in dieser Beziehung. Von da aus klärt sich vieles andere. Von da aus geht viel aus, sehr viel. Ich lade uns ein, dass wir aufstehen zusammen. Und ich würde sehr gerne beten für die von uns, die heute sagen, ich möchte vom Brot des Lebens essen. Vielleicht bist du hier und machst das zum ersten Mal in diesem Sinne und sagst, ich will heute Jesus annehmen. Ich will heute das annehmen, was er gemacht hat am Kreuz von Golgatha für mich. Ich will seine Liebe heute empfangen und dass er für mich am Kreuz gestorben ist, meine Strafe getragen hat, das will ich heute annehmen. Aber vielleicht sind auch einige hier, die sagen, ich will einfach zurückkommen in die Beziehung. Ich kenne das schon, das Thema. Ich war auch schon drin, aber ich bin irgendwie rausgerutscht aus der Bahn. Ich will heute einfach wieder in die Beziehung mit Jesus einsteigen und heute erklären, auch öffentlich erklären, ja, Jesus ist mein einziges Brot. Er ist das Brot meines Lebens. Von ihm werde ich satt und zufrieden. So, wenn du das bist, egal zu welcher Gruppe du gehörst, melde doch dich einfach, streck deine Hand nach oben. Zuallererst als ein Zeichen für Gott, der dich sieht, aber auch für dich selbst, dass du sagst, jawohl, ich strecke heute meine Hand nach oben und ich komme in die Beziehung mit Jesus Christus. Zum ersten Mal oder zum wiederholten Male, ich komme wieder rein. Ich bin dabei. Ich folge Jesus und ich gebe mich ihm ganz hin mit allem, was ich bin und habe. Ja, schämt euch nicht dafür. Das ist eine gute Entscheidung. Das ist nichts, wofür man sich schämen muss. Wirklich nicht. Ja, könnt ihr stolz eure Hände heben und sagen, ja, dahin gehe ich zurück. Oder da fange ich an. Ich nehme das Brot des Lebens. Und Jesus, ich danke dir. Du siehst die Hände und du siehst die Herzen und du siehst die Menschen, die gerade sich öffnen für dich und dich empfangen und ihre Entscheidung festmachen vor dir, das Brot des Lebens zu essen. Jesus, in dir allein haben wir alles, was wir brauchen. Und ich bete, dass all die sich jetzt melden, dass sie das jetzt gerade spüren. Dass du deine Liebe in ihr Herz ausgießt und sie mitnimmst, Herr, wie in einem reißenden Strom in das gute neue Land, was du für sie hast. Ich danke dir, Vater. Ich danke dir, Vater, dass du uns befreit hast von Regeln und von Gesetzlichkeit und dass wir frei sind für die Beziehung mit dir zu leben, mit dir zu lachen, mit dir zu feiern, mit dir zu weinen, das Leben mit dir zu teilen, Jesus. Danke, Herr, du bist so nah, du bist uns so nah gekommen, noch jetzt bist du uns so nah, dafür danke ich dir. Und wir empfangen Gnade von dir, Gnade für unser Leben, Herr. Danke, Herr, dafür. Du beschenkst uns so reich. Du liebst uns so sehr. Halleluja. Ich danke dir jetzt für all die Herzensantworten, die da emporsteigen zu dir, die ausdrücken, ich gebe mich dir hin. Ich bin ganz dein, ich gehöre dir. Ich vertraue dir. Ich will mit dir gehen und dir gehorchen. Ich will leben mit dir, Jesus. Danke, Herr. Du bist wunderbar. Jesus, du bist wunderbar. Alle Ehre sei dir. Amen.